Hallo, da sind wir wieder. Vierte Folge. Es geht um Übersetzung und die Sprache Saterfriesisch mit Henk Wolf. Wenn ich das Saterfriesische übersetzen möchte, meinetwegen in das Hochdeutsche, welche Strategien würde ich denn da anlegen?
Jetzt Saterfriesisch ins Hochdeutsche oder eher umgekehrt?
Umgekehrt, macht mehr Sinn.
Mhm. Also für meine Praxis auf jeden Fall. Ja, das ist schon interessant und ich glaube, da bringt das uns auch neues Wissen, denn in der Übersetzungswissenschaft, da beschäftigt man sich generell eigentlich nur mit Übersetzungen aus der einen Kultursprache in die andere, ne? Mhm. Aus dem Englischen ins Deutsche, aus dem Deutschen ins Französische und so weiter. Mhm. Ne? Und welche Probleme dabei auftreten und wie die gelöst werden. Und wenn man jetzt aus einer Kultursprache in eine Minderheitensprache übersetzt, da stößt man auf ganz andere Probleme. Mhm. Und wie die gelöst werden, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, denn das sind Sachen, da haben eigentlich alle, die eine Minderheitensprache sprechen, mit zu tun. Mhm.
So ein bisschen wie mit den Türschildern, die wir in der letzten Folge angesprochen haben. Ne?
Genau, da haben wir das gesehen. Da fehlen einfach viele Wörter, ne? Weil die halt in dieser Sprache nie verwendet werden, weil die Sprache zum Beispiel nie Amtssprache war oder nie Schulsprache war oder überhaupt fast nie in der Öffentlichkeit gesprochen wurde.
Mhm. Und was macht man dann?
Also. Ja, was macht man dann? Da hat man unterschiedliche Strategien. Also in der letzten Folge, da haben wir schon angesprochen, dass wir da alte Wörter neu beleben können. Ne? Haben wir zum Beispiel für Schadenersatz haben wir Brickgeld angesprochen. Mhm. So ein altes Wort, das dann so ausgegraben wurde. Mhm. Was man auch machen kann, ist, dass man so umgangssprachliche Wörter so ein bisschen aufhebt. So ganz volkssprachliche Sachen so ein bisschen gehobener macht. Mhm. Das haben sie zum Beispiel gemacht, es gibt im Rathaus der Gemeinde Saterland so ein paar Zimmerchen, da steht ein Kopiergerät, ein Schneidegerät und ein Kühlschrank und eigentlich alles Mögliche. Und das Zimmerchen, das heißt auf Hochdeutsch Serviceraum.
Ah, das ist ja nun auch nicht so richtig Hochdeutsch, ne?
Genau, genau. Ja, und wie soll man da jetzt rangehen?
Ja.
Also unsere Lösung war, und die haben wir so ein bisschen von der Schule kopiert, da haben wir Kluterkoma draus gemacht.
Kluterkoma?
Kluterkoma. Mhm. Koma ist einfach, ne? Das ist Kammer oder Zimmer oder Raum. Und Kluter kommt von dem Verb Kluterie. Mhm. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen herumbasteln, ne? Das hat so eine undeutliche Bedeutung. Und es ist auch ein bisschen undeutlich, was man da in dem Zimmerlein macht. Also alles Mögliche eigentlich. Mhm. Ne, man bastelt so ein bisschen rum und
ich kenne das Wort Klöterkram. Es ist ja gar kein Hochdeutsch. Irgendwoher kenne ich das für so unbenennbare Sachen. Ne?
Genau,
so,
genau. Ja. Ne, also das liegt da ganz nah dran. Mhm. Ne, und ja, im Grunde genommen ist es das eigentlich auch. Und das hört sich ein bisschen kindisch, ein bisschen spielerisch an, aber wer weiß. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist auch das meist zitierte Wort, glaube ich, inzwischen von unseren Übersetzungen. Also ich kann mir vorstellen, dass das sich durchsetzt.
Ja, sowas macht die Sprache ja auch interessant. Und es macht Spaß. Ich finde, es muss ja auch Spaß machen.
Es muss Spaß machen,
man
aber
muss anknüpfen können. So wie
genau, aber es muss nicht zum Lachen werden. Ne? Das ist immer so eine enge Grenze.
Ja.
Ja, und an welcher Seite dieser Grenze man sich befindet, das ist immer so ein bisschen abtasten und das ist nicht ganz so klar. Ne? Einige sagen vielleicht, hier sind wir über die Grenze hinweggegangen, aber ich glaube, dass es noch gerade geht.
Mhm. Okay, ja, interessant. Wir werden das verfolgen und vielleicht in 5 Jahren nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen und hören, was aus dem
Kluterkoma
geworden ist. Was gibt's noch? Was kann man noch machen mit schwierigen Wörtern, die man übersetzen möchte?
Also wenn man das alles hinter sich gebracht hat, dann gibt es noch die Strategie, einfach neue Wörter zu bilden. Mhm. Und da gibt's verschiedene Strategien. Zum Beispiel, wir haben von Bürgermeister haben wir Mainteboss gemacht. Mhm. Also wörtlich übersetzt wäre das Gemeindechef.
Aha. Mhm.
Und das haben wir nicht selber empfunden. Das Wort gab es schon ein bisschen länger. Mhm. Ich glaube, dass das die Schriftstellerin Gretchen Grosser in den 90ern mal ausgeklügelt hat. Mhm. Und weil wir es gefunden haben, haben wir gesagt, gut, ein paar Leute verwenden das, lass uns das auch mal verwenden und jetzt mal schriftlich.
Aber das ist so ein bisschen wie das, was wir, ich glaube, in der ersten Folge schon mal hatten, dass sich Wörter so zusammensetzen, ne? Also Gemeinde und Chef oder Vorgesetzter.
Ja.
Und die setzt man dann zusammen. Und das wäre dann schon die Neuschöpfung eines saterfrisischen Wortes.
Genau. Ne? Man verwendet die Möglichkeiten, die die Sprache darbietet. Ne? Und deswegen hört es sich auch nicht so erfunden an. Ja, und dann kann man auch einfach so ein breites Wort nehmen, das viele spezialisierte Wörter im Deutschen abdeckt. Zum Beispiel, wir haben Kantor auf Saterfriesisch. Und das verwenden wir als Übersetzung für alles Mögliche, für Stabsstelle, für Büro, für Amt, für Zentrale. Ne? Und auch manchmal, wenn es eine Reihe von Aufgaben gibt, die jemand zu erledigen hat, die man gar nicht alle zusammenbringen kann, dann sagt man, gut, was ist da das Wichtigste, dass er etwas mit Bau zu tun hat, machen wir einfach Baukontor draus. Ne? Das ist ja Deutsche so eine so fast zwei Zeilen von Andeutungen. Ne? Und auf Saterfrisch steht nur Baukontor.
Kontor gibt es, glaube ich, auch im Plattdeutschen. Das Wort kenne ich jedenfalls auch.
Ja,
Kontor
genau.
Für Büro im Prinzip heißt
ja,
das.
Ja, Büro, denn, ja.
Und dann habt ihr das erweitert.
Genau.
Sozusagen um noch mehr Bedeutung. Und mit einer Zusammensetzung wird dann ein sehr spezifisches
so ist
Fachwort
es.
Auf Saterfriesisch
genau.
drauf.
Na, und stöhnen ist auch so ein Wort. Ne, das können wir auch für alles möglich verwenden, haben wir auch gemacht. Ne, das deckt zum Beispiel Pflege ab, Förderung, Leistung. Ne, das alles ist stöhnen. Also überall, wo jemand Geld von einem anderen kriegt, da reden wir von stöhnen.
Stöhnen, okay, aber es schreibt sich anders. Das ist ja auch sehr auffällig, werfe ich noch mal kurz ein. Im Saterfriesischen hat man oft, ich glaube, Umlaut heißt es, also Ä, Ö, Ü.
Ja.
Und dann auch immer in, zumindest für Menschen, die das nicht kennen, sehr fremden Zusammenhängen. Und dieses Wort, ich kann es mal eben buchstabieren, wird S-T-Ö-Ä-N geschrieben. Stöhnen. Ich kenne noch ein anderes Wort für Aubergine. Magst du das noch erklären? Das finde ich auch toll.
Ja, das war eine Aufgabe für die Schulen, eine Reihe von Namen für Obst und Gemüse ins Saterfriesische zu übersetzen. Und die üblichen, die alten Sachen, das ist ja alles kein Problem, aber die etwas neueren schon. Und das ist die Frage, wie nennt man eine Aubergine? Ne? Und viele würden wahrscheinlich ganz einfach das Wort Aubergine auch im Saterfrischen verwenden. Da haben wir gesagt, ja, ein Kürbis ist auf Saterfrischisch ein Fleischapfel, ne, ein Fleischapfel. Und da hat jemand gesagt, ja, dann lasst uns doch zu Aubergine Flaschblume, ne, so Fleischpflaume sagen. Ne, so nach dem gleichen Muster gebildet. Wollen wir mal schauen, ob wir es akzeptiert bekommen. Wenn nicht, dann können wir auch immer noch bei Aubergine bleiben.
Ja. Wobei Aubergine ja auch nicht Hochdeutsch ist. Ne? Da haben die Hochdeutschen sich ja auch schon keine Mühe gemacht. das klingt ja jetzt, als wären da ganz viele Leute dran beteiligt. Ne? Also auch auf verschiedenen Ebenen. Du hast die Schulen mit eingebunden, eine Gruppe, den Bürgermeister. Das war sicherlich auch Absicht, oder?
Ja, ja, sonst geht es nicht. Ne? Dann ich kann da nicht alleine in meinem Bürochen hocken und mir ein paar Wörter erfinden und hoffen, dass die Gemeinschaft sie übernimmt. So funktioniert das nicht. Das muss man gemeinsam mit den Menschen da machen. Und zum Glück sind sehr, sehr viele da ehrenamtlich oder in Überstunden, muss ich dann sagen, für das Saterfriesische aktiv und arbeiten auch viel zusammen. Und ich glaube, eine meiner wichtigsten Aufgaben ist, diese aktiven Menschen zusammenzubringen, ne, damit 1 plus 1 3 wird.
Ja, spannend. Gibt es denn eigentlich ein Wörterbuch? Also wenn ich jetzt so als Laie da rangehen möchte, kann ich mir einen Duden für Saterfriesisch besorgen?
Ja, es gibt mehrere. Also das größte Wörterbuch, was es gibt, wurde von Dr. Maren Ford geschrieben und ist auch digital verfügbar. Also saterfriesisches-wörterbuch.de, ne, mit Minuszeichen zwischen Saterfriesisch und Wörterbuch. Und es gibt auch eine Reihe von Wörterbüchern von Piet Kramer, auch ein Westfriese aus den Niederlanden. Der hat ein deutsch-saterfriesisches Wörterbuch gemacht und umgekehrt dann auch für westfriesisch-saterfriesisch so Übersetzungswörterbücher. Er hat auch noch ein Formenwörterbuch gemacht. Also da findet man die unterschiedlichen Dialektvarianten.
Ne, bei 2000 Leuten gibt es auch noch Dialekte?
Wenigstens 4.
Wow.
Ja, ja. Ja, und ja, da haben wir noch rege Diskussionen gehabt, denn wenn man eine Dialektform wählt, dann melden sich natürlich sofort die Menschen, die den anderen Dialekt sprengen und sagen, das ist aber nicht mein Saiterfriesisch.
Ach du Jemini.
Ja.
Na gut, aber so bleibt Sprache lebendig.
So ist es.
Und auch dieser Podcast bleibt lebendig. Wir werden noch weitere Themen anschneiden, aber diese Folge endet jetzt und ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dann. Tschüss.